Moin, ihr Lachse, was geht ab? Ich hab keine Ahnung, Moment. Ich mach mal hier das Energy Drink auf. Wir haben ein kleines Problem, dass wir nicht ausreichend Podcasts aufgenommen haben. Also dachte ich mir, ich muss mal wieder. Warum gab's so lange nix? Einerseits bin ich beschäftigt mit den Planungen, um mal wieder nach Deutschland zu fahren. Das steht nächsten Monat, also quasi nicht mal 2 Wochen. Bin ich mal wieder zu Hause, muss man auch mal sehen, was so lange hier passiert. Im Zweifelsfall gar nichts. Mal sehen. Ansonsten fummel ich gerade noch an einem anderen Projekt rum, wo man dann vielleicht demnächst auch was von mitkriegen wird. Möglicherweise vielleicht. Und ansonsten war eigentlich auch in letzter Zeit gar nicht viel los. Also ist nicht viel passiert. Ich war mal wieder Klamotten kaufen, weil ich keine mehr habe. Dafür musste ich dann nach Sakai fahren. Das ist hier in Süd-Osaka. Also nicht mehr Osaka Stadt, sondern Osaka Präfektur. Und weil ich schon mal da war, war ich ein paar Kofun angucken. Das sind so große Gräber für die Kaiser. Das Ding ist aber nur, das sind halt einfach nur so Haufen in Schlüssellochform mit Bäumen drauf. Und man kann nicht rangehen, man kann nicht reingehen. Man kann da halt von weiter weg Haufen sehen. Und das ist dann nicht ganz so beeindruckend, ne? Also da gab's dann noch so ein Informationszentrum, da hatten sie dann so einen schönen Film mit Videos so von so Luftaufnahmen und so Kram. Und da macht das dann schon viel mehr Freude, aber wenn da einfach nur so vorbeigeht, da ist halt so ein Graben und dann ist da so ein Haufen und da sind Bäume drauf. Und das sind dann die großen, wichtigen Kaisergräber. Ja, erstmal Prost, ne? Hm. Ja, ansonsten ist nicht viel los. Ich gehe fleißig arbeiten. Ich mache Diät mal wieder. Ich habe 2 Kilo abgenommen, das ist sehr gut. Müssen noch 8. Und ansonsten sitze ich irgendwie rum, versuche meinen dicken Arsch zu bewegen und schaue viele, viele Filme. Und deswegen werden wir heute vornehmlich über Filme reden und warum nicht über ganz schlimme, problematische. Ich hätte heute so 3 Themen im Angebot, die so ein bisschen weitreichender sind. Ich möchte auch noch mal ganz kurz auf einen Kurzfilm eingehen, den man sich prima auf YouTube anschauen kann. Der heißt A Dark Child von Regisseur Reiki Tsuno mit der Hauptdarstellerin Ayane, die man vielleicht kennt aus, Mad Cats. Und das Ding geht 4 Minuten, ist auf YouTube, ist ziemlich cool. Kann man sich mal angucken, passiert ja sonst nichts. Und ansonsten möchte ich heute eigentlich nur über schlimmes, problematisches Zeug reden. Ach nee, wo er gerade noch bei kann man sich mal schön angucken, weil es eh auf YouTube rumfliegt, von Takashi Miike, Midnight, ein 19-minütiger Kurzfilm, der sehr, sehr gut ist. Ich glaube, finanziert von Apple, weil das ganze Ding auf dem iPhone 15 Pro gedreht wurde und quasi ein Werbefilm dafür ist. Ist aber ein großer Spaß, basiert auf einem Manga von Osamu Tezuka, den ich nicht kenne, der ist nicht ganz so bekannt, über einen Taxifahrer, der nur nachts rauskommt und dann nebenbei auch ein bisschen gegen das Böse kämpft. Und ich habe ganz, ganz viele Filme zuletzt gesehen, aber ich möchte thematisch vielleicht auf 2... machen wir heute einfach den hässlichen Kram, nur den hässlichen Kram. Und den schönen Kram heben wir uns für später auf. Ich schmeiß noch vorher einen kurzen Kurzfilm rein, der auch auf YouTube rumfliegt. Serenade for Hina, ein 10-minütiger Kurzfilm über Liebeskummer und Kreuzigung. Habe ich vorhin noch gesehen, kann man sich gut mal angucken. Ist ganz interessant. Ich möchte heute über schlimme Dinge reden. Machen wir das aktuellere zuerst. One Percenter von Yudai Yamaguchi mit Sakaguchi in der Hauptrolle. Und ganz großes, kontroverses Ding ist jetzt erschienen bei Third Window Films und Well Go USA. Und prinzipiell sollte man sich ja denken, ein Tak Sakaguchi-Film, das ist doch was Feines. Wir erinnern uns, vor etlichen Jahren hat er Reborn gemacht, wie ich finde, immer noch einer der besseren japanischen Actionfilme. Dann hat er auch, zuletzt war er in Bad City, der auch ganz großartig war. Und ja, er war in ganz vielen coolen Filmen, aber auch dann so Sachen wie zum Beispiel Prisoners of the Ghostland. Und da kommt dann eben so langsam das Problem zum Vorschein, nämlich Shion Sono. Und wir erinnern uns, vor etwa 2 Jahren wurde diesem vorgeworfen, dass er Frauen quasi missbraucht oder ihnen so anbietet, hey, wenn du mit mir Sex hast, dann kriegst du eine Rolle in meinem Film und also Sachen. Und da kam eben auch bei raus, dass der Tak Sakaguchi eben auch wohl die Damen durchaus zu diesen Sexpartys mit hingenommen haben soll. Und da hat er sich damals auch gemeldet und hat gesagt, hier, Entschuldigung, tut mir leid. Er hat sich aber auch nicht direkt bei den Opfern entschuldigt, sondern nur so dieses allgemeine, ja, alle, die da irgendwie ein Problem mit haben oder den er Ärger verursacht hat, da möchte er sich für entschuldigen. Aber den eigentlichen Opfern da wurde nichts gesagt. Also die konkreten Anschuldigungen für ihn hießen damals, sie wäre irgendwie auf einer Party bei ihm und seinen Jungs gewesen und wollte gehen und einer von seinen Handlangern quasi hätte sie aufgehalten, rüpelhaft und bedrängt, dass sie bleiben solle. Und daraufhin hätte er sich bei ihr entschuldigt und sie dafür eingeladen, bei Sono trinken zu gehen. Währenddessen bekam er einen Anruf, verließ die Party. Schien ja immer so eine Drei-Personen-Party zu sein. Das gesellige Beisammensein. Und er verließ das Geschehen und dann wurde eben diese Schauspielerin von Shion Sono bedrängt und er wollte gerne schlimme Dinge mit ihr tun, die sie nicht tun wollte. Diese Dame heißt übrigens Mila Chiba und hat sich im Laufe der Zeit dann auch umgebracht. Ich glaube, damals hatte sie auch auf Twitter noch irgendwie was geschrieben, wenn sie das tun würde, würde ihr denn dann vielleicht jemand glauben? Und dieser ganze Shion Sono-Fall, der wurde auch irgendwann gerichtlich beackert und da kam man zu der Erkenntnis, dass das Magazin, das eben diese Artikel über ihn damals veröffentlicht hat, die Artikel löscht, sie aber nicht inhaltlich unbedingt falsch sind. Und das war damals der Stand der Dinge und ich dachte mir da noch so im Zweifel für den Angeklagten, man sollte dann vielleicht dem Herrn Sakaguchi einräumen, dass er eventuell das tatsächlich irgendwie nichts Böses im Sinn hatte, sondern sich tatsächlich bei ihr entschuldigen wollte, sie deshalb zu einem Trinken mitnahm und deshalb dann eben mit ihr dahin gegangen ist und sie dann auch ganz normal wegen eines Telefonanrufs dort gelassen hat. Das kann ja sein, es ist ja nicht unmöglich. Und jetzt hat er dann halt länger Pause gemacht von seinem Filmschaffen. Ne, hier und da vielleicht mal eine kleine Nebenrolle, wie zum Beispiel eben diesen Bad City und so Sachen. Und ansonsten hat er aber immer YouTube gemacht. Und jetzt haben sie eben probiert, einen Film zu produzieren. Und haben sie gemacht? Sie haben eine Produktionsfirma gefunden, die das gerne machen wollen. Sie haben den Film gedreht und der lief auf einigen Festivals. Und als er jetzt im Kino anlaufen sollte, gab es eben Beschwerden von einigen Leuten, die gesagt haben, hey, hier, ihr könnt doch nicht so Leute hier unterstützen und deren Filme zeigen. Und das wurde auch von Tom Mess, ganz großartiger Mensch, aufgegriffen. Und der hat dann auch noch mal so ein paar andere Artikel ausgegraben, von denen ich zum Beispiel nichts wusste. Ne, zum Beispiel, dass er irgendwie generell sehr viele ähnliche Taten hätte. Also überhaupt waren da jetzt plötzlich drei Leute beteiligt, nämlich ein Herr T, ein Herr Y und ein Herr S. Wir wissen, T ist Tak Sakaguchi, S ist Shion Sono und Y, wie später herausstellen sollte, ist eben der Regisseur von diesem Film, Yuta Yamaguchi, und die hätten wohl recht wilde Sexpartys, wobei Sono allein Sex haben dürfte mit den Frauen. Aber ja, es hieße irgendwie, der Sakaguchi hätte wohl auch öfter mal Frauen für Sono als Geschenk gebracht. Und irgendwo kam auch noch Anschuldigungen, dass er gerne mal Frauen würge, ne? Und also Sachen. Und das ist alles sehr, sehr problematisch und schlimm. Oder hier, Sakaguchi hätte wohl eine Frau zum Sex nötigen wollen, nachdem er sie abgefüllt hat, und also Geschichten. Und lustigerweise der Herr von hier heißt es noch, eine sexuelle Gewalt und so weiter, und in einem Artikel hieß es auch, dass er durchaus eine Sammlung von Videos und Fotos und so hätte. Und hier der Adam von Third Window Films, der hat auch in einem Forum geschrieben, dass wohl der Herr Sakaguchi, wenn er nach England kam, nie von seinem Manager allein gelassen war, von seiner Managerin allein gelassen wurde, weil sie wüsste, dass er sehr, sehr schlimme Dinge in einem sexuellen Sinne tun würde. Ne? Und ja, das ist alles sehr problematisch. Und deswegen haben sich da einige Leute, eben auch Tom Mess, dagegen ausgesprochen, dass dieser Film überhaupt veröffentlicht wurde. Also Tom Mess jetzt nicht in dem Sinne, aber der hat das halt gesehen, dass auf seinem Twitter die Japaner alle sehr, sehr dagegen sind und im Westen sich die Leute sehr darüber freuen. Und deswegen hat er dann wohl auch gesagt, hier komm, ich erklär euch mal, was hier abgeht. So, und jetzt wurde eben der Kinostart des Films wieder und wieder verschoben, und die Kinos wollen nicht unbedingt da mit zu tun haben, weil die eben auch Angst davor haben, dass denen dann ihre paar Kunden weglaufen, die sie haben. Und das ist alles nicht so geil. Und daraufhin gab es dann auch nochmal eine Reaktion von eben denen, wo sie dann auch nochmal groß erklären, dass ihre Unschuld bewiesen worden wäre, unter anderem, weil eben bei dieser Gerichtsverhandlung, also dazu schon mal, in dieser ganzen Stellungnahme, die sie veröffentlicht haben, wo es um diese Sache geht, beziehen sie sich nur auf diese erste Anschuldigung, die eben auch im Zuge von in diesem Gerichtsverfahren da Teil des Gerichtsverfahrens war. Und ja, da wird eben nur darauf Stellung bezogen, auf nichts anderes. Und die sagen eben auch so, ja, es wurde doch hier vor Gericht bewiesen, dass der Inhalt der Artikel nicht wahr ist, was halt eine Lüge ist, denn es ist offensichtlich festgelegt worden, dass die Artikel gelöscht werden müssen, aber eben nicht unbedingt der unwahr sind. Also das ist alles schon mal ziemlich affig. Dann haben sie irgendwie ständig was geschrieben von Beweisen, die dann der Produzent von denen eben gesehen hat, aber sonst anscheinend niemand. Also ich meine, klar, wenn ich beweisen möchte, dass mein Kumpel unschuldig ist, sei auch, ich habe die Beweise gesehen. müsst ihr mir glauben. Ist schon ziemlich affig und schäbig. Und also Sachen, also die haben sich da ganz, ganz umfangreich einen zusammengesponnen. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, das irgendwie glaubwürdig klingen zu lassen. Das ist aber ganz, ganz schrecklich, wenn man das mal so liest. Sie verschweigen auch komplett, dass diese Frau gestorben ist. Ist ja irrelevant, kann man ja mal ignorieren. Und wirkt auf andere Schuldigung. Anschuldigung wird überhaupt nicht eingegangen. Und ja, es ist einfach richtig schäbig und ganz viel Geweine. Sie wären die Opfer und sie hätten ja keine Schuld und sie wiederholen aber die ganze Zeit, wir haben nichts Schlimmes getan, wir haben bewiesen, aber man sieht keinen einzigen Beweis. Und ja, allein dadurch scheinen sie zu glauben, dass es bewiesen worden sei, aber ja, ne, interessiert ja alles nicht. Und da ja, kommen sie an mit, ach, hier durch diese Anschuldigung gibt's ja Schäden für die Leute, die am Film gearbeitet haben. Es gibt Schäden für die Kinos und für die ganze Filmindustrie und überhaupt. Und es ist alles furchtbar, furchtbar schäbig. Einfach nur schäbig. Und dementsprechend ist das schon mal alles ein bisschen eklig. Und jetzt kann man halt immer noch sagen, ich schaue mir auch durchaus Filme von schrecklichen Menschen an und ich bin auch durchaus dafür, dass Filme von solchen Menschen verfügbar sind. Ich denke, man sollte die sehen können, wenn man das möchte. Gerade weil halt auch leider Gottes viele von diesen Menschen, sei es Woody Allen oder wie hieß er, Rosemaries Baby, Roman Polanski oder eben auch Shion Sono, die sind halt durchaus filmhistorisch relevant und deswegen finde ich das gut, wenn deren Filme verfügbar sind und wenn man sich die angucken kann und wenn man da unbedingt was dran machen möchte, dann kann man da gerne auch einen Disclaimer vorpacken und sagen, hier, dieser Film wurde von ganz schrecklichen Menschen gemacht. Aber ich finde es zum Beispiel auch problematisch, wenn jetzt sagt, ah, diese Filme müssen verschwinden, die dürfen nie wieder gezeigt werden, die darf niemand mehr sehen, weil da eben auch großartige Arbeit von anderen Menschen ja verschwunden geht. Und ich denke mir immer, wenn die Frauen jetzt zum Beispiel mit Shion Sono schlafen, um irgendwie an eine Filmrolle zu kommen, ne, wenn die schon irgendwie so ein Elend auf sich nehmen, dann ja, soll man das vielleicht auch wenigstens sehen können, wenn man das möchte. Ne, ich finde das vollkommen plausibel, wenn man nur auch verständlich, wenn man sagt, ich möchte den Scheiß boykottieren, ich möchte halt nichts zu tun haben, wunderbar. Aber ich persönlich finde es gut, wenn es zumindest möglich ist, dass man diese Filme sehen kann, wie halt schon allein eben, um diese Leute irgendwie, dass die eine Plattform haben, zu sagen, hey, guck, das habe ich gemacht, das war eine gute Arbeit und eben auch aus filmhistorischen Gründen. Bei so einem neuen hier ist das natürlich schon ein bisschen problematischer, wenn man sagt, ah, der wird jetzt trotzdem noch veröffentlicht. Ne? Aber ich finde es auch gut, dass dieser hier veröffentlicht wurde, denn wie gesagt, erstens, generell macht Filme verfügbar, das finde ich okay. Und dann kann jeder, wir sind alle erwachsen, wir können uns das selber überlegen, ob wir die sehen möchten oder nicht. Und in diesem Fall hier, man sagt ja gerne, man kann ja die Kunst vom Künstler trennen und dann die Kunst für sich beurteilen, was ich auch einen legitimen Standpunkt finde. Was aber in diesem Fall so unglaublich daneben geht, weil dieser Film so extrem auf Sakaguchis Person, Persönlichkeit und eben auch auf indirekt auf diese Anschuldigung eingeht, dass ich das sehr gut finde, dass der Film verfügbar ist, weil er sich damit quasi ein komplettes Eigentor schießt, weil jeder sieht, was er für ein verkommenes Arschloch ist. Und das ist gut. Soll er sich selbst darstellen, wie er das möchte und wie er sich sieht und dann kann jeder feststellen, oh mein Gott, was ein Idiot. Ja, was für ein elender Versager. Denn genau so muss man das hier einordnen, wie ich finde. Also, wie gesagt, wenn jemand sagt, ich trenne einfach diesen Film von allem, was real ist, das mag in anderen Fällen gehen, in diesem Fall überhaupt gar nicht. Und ich erkläre kurz mal, wieso. Ne, also in der Realität hatte Sakaguchi eben diesen großen, oder relativ großen Hit. Reborn, ganz toller Film, ganz großartig, würde ich ihm auch niemals absprechen. Ach ja, übrigens, er ist ja auch hier mit ganz vielen anderen fragwürdigen Gestalten. Können wir auch noch mal ganz kurz reingehen. Er war ja auch hier in Versus, wo auch Hideo Sakaki mitspielt, der neulich wegen ähnlichen Sachen verhaftet wurde. Ja, cool, die beiden Hauptdarsteller dieses Kultklassikers. Naja, ziemlicher Abfall, aber auch hier relativ filmhistorisch, also fürs japanische Kino im Westen durchaus relevanter Film und ein durchaus sehr, sehr guter Film. Ja, schade, dass da so scheiß Menschen dran waren. Aber ja, wie gesagt, Sakaguchi hatte 2016 eben diesen relativ großen Erfolg Reborn. Und seitdem eben so ziemlich gar nichts. Kleine Filme oder so diese berühmte Rolle des der rechten Hand des Bösewichts, das heißt, also dieser kurze Endgegner, bevor es dann so richtig ans Finale geht, so Rollen. Also er hatte zumindest keine große, faszinierende, spektakuläre Karriere. Das Größte, was so war, er war eben in besagter Rolle des Handlangers in Kingdom und er war eben in Prisoners of the Ghostland, selbe Rolle. Und ja, sonst Bad City war noch dann vielleicht der Größte. Und in diesem Film geht's jetzt erstmal los, dass eben ganz viele Leute, die wir real als legitime Kampfkünstler anerkennen sollen, ihn loben. Also da sind so Leute von seinem YouTube-Kanal dabei, mit denen er eben da trainiert und Sachen macht. Und da ist, glaube ich, einer, der ist so Trainer für die Selbstverteidigungsstreitkräfte und so kam. Und irgendwie so ein MMA-Kämpfer und so weiter. Und die loben ihn halt alle über den Klee und sagen, was er doch für ein krasser Typ ist und dass der auch hier durchaus so einen echten Krieg oder so mitmachen könnte. Oder dass der eben so in einem Straßenkampf, wo es keine Regeln gibt, durchaus diesen MMA-Kämpfer besiegen könnte und so Kram. Also die loben ihn erstmal wie Sau. Er ist der Geilste, er ist der Beste. Da haben wir irgendwie so eine Sequenz, wo er eben was labert und da kommt so ein bisschen so seine ganze Philosophie durch, wo er eben sagt, er will reale Action in einem Film haben. Nichts irgendwie so Künstliches, nichts irgendwie mit Seilen oder so Kram. Alles reale Action, realer Kampf, reales Kampffeld, ne, so quasi. Und das ist sein großes Ziel. Und im Film ist dann eben auch das Ziel, diesen One-Percenter-Film zu drehen. Und da haben wir noch so eine Szene, wo er bei einem Filmdreh ist, der offensichtlich Kenshin sein soll und wo er halt Stress mit jedem hat, weil alle irgendwie auf ihn herabblicken, denn er ist das arme, arme Opfer. Wir erinnern uns, ne, an vorhin. Er ist immer auch in der Realität das arme Opfer. Er hat ja nichts Böses getan und alle wollen ihm irgendwie was anhängen, obwohl er irgendwie ganz unschuldig ist. Und hier eben, ja, sind sie alle, ach, du bist doch hier der große Kämpfer und bla. Und er legt sich dann noch mit dem, ich weiß es gar nicht, was es ist, ob es der Action-Regisseur sein soll oder der Regieassistent oder so. Jedenfalls einer da so aus der Ecke, mit dem er sich irgendwie so ein bisschen anlegt. Und er sagt auch so, oh, ich habe hier in Hongkong Filme gedreht und du willst mir was von Action erzählen. Ja, also er scheißt also quasi in dieser Szene direkt auf das japanische Mainstream-Action-Kino. Und warum man dann gerade auf Kenshin scheißen muss, ist mir ein Rätsel, denn die Filme sind mal ziemlich gut und haben vor allem auch ziemlich geile Action-Szenen. Aber das ist halt mit so Seilen und Kram und ne, Zauberei, bla. Keine Ahnung. Find er wohl nicht so geil. Der scheißt quasi auf Hongkong, weil da ja offensichtlich nur arrogante Arschgeigen rauskommen. Im ganzen Film werden ihn dann auch die Bösewichte immer Jackie Chan nennen. Und er sagt dann auch irgendwann, ah, ich bin lieber Bruce Lee. Denn ihr wisst ja, Bruce Lee ist authentisch, Bruce Lee ist ein echter Kämpfer und Bruce Lee hat genau wie Tuck seine eigene geile Kampfkunst erfunden. Also, ja, er sagt dann einfach mal, er ist Bruce Lee. Klar, vergleich dich halt mit den Größten, dann werden es dir schon die Leute glauben. Wie vorhin, wenn du es einfach nur wiederholst und sagst und immer wieder sagst, dann wird irgendwer irgendwann dir vielleicht zuhören. Na? Ganz, ganz großer Schwachsinn. Jedenfalls hätten sie vorher nicht diesen ganzen Selbstbeweihräucherungsscheiß gemacht, hätte ich ihm das vielleicht noch so ein bisschen abgekauft als so ein bisschen der Underdog, der eben eine andere Philosophie hat und deswegen aneckt und überhaupt. Aber mit dem ganzen Kram vorweg, wo sie ihn alle abfeiern, wo er sich selber abfeiert, denke ich mir aber noch, du dummes Arschloch, was willst du hier eigentlich? Wenn die jetzt auf dir rumhacken, hast du es doch verdient mit deiner Kackattitüde. Na, also das ist alles ziemlich, ziemlich zum Kotzen. Und frustriert, wie er eben ist, ne, im Film hat er übrigens auch so einen Hit vorher gehabt, 10 Jahre vorher, der hieß dann hier Birth, was eine Überraschung. Mister, ich bin halt irgendwie was Besonderes. Ihr wisst doch hier die Chunibyo, ne, diese Mittelschüler, die alle glauben, sie wären was ganz Besonderes. Das ist ja hier irgendwie so ein Ding. So benimmt er sich quasi, wie so ein kleiner Teenager-Junge, der glaubt irgendwie was Geileres zu sein als alle anderen. Und pissig wie er ist, zieht er jetzt eben los, seinen One-Percenter-Film zu drehen. Denn 1%, ne, das sind die, die halt über alles herausragen und die wahre Kampfkunst erkennen und so weiter. Yada, yada. Er erzählt uns mehr, dass er eben der geile Hengst ist. Und er versucht eben diesen Film zu drehen. Er findet einen Produzenten, der ihm da irgendwie ein bisschen Geld zugibt und sagt, wo er irgendwie einen billigen Drehort findet. Das ist halt so eine Insel mit so einer Fabrik drauf. Da sagen immer alle, das wäre hier total Metal Gear Solid mäßig. Und ich denke mir, ja, das ist halt, sieht halt aus wie in Metal Gear Solid, weil das halt auch so eine Fabrik ist, ne? Dann kommen eben irgendwann noch so Militärfritzen, gegen die er kämpft, aber da ist halt nicht so viel mehr los, als dass es eben visuell ähnlich ist. Wie gesagt, Militärfritzen tauchen auf. Da sind irgendwie so komische Menschen von irgendeiner Yakuza-Gruppierung, die da eben auf der Suche nach Drogen sind und sich dann eben gegenseitig bekämpfen und er gerät da eben mitten rein und die haben irgendwie die Tochter vom Boss, die eben weiß oder wissen soll, wo die Drogen sind. Und er gerät eben zufällig an die und wird dann eben der Retter der Frauen. Aber ich meine, für jemanden, dem vorgeworfen wird, dass er irgendwie sexuelle Gewalt anwendet und Frauen zum Spaß wirkt, ist das vielleicht ein bisschen ungünstig, wenn er die Frau, die er retten will, von hinten packt und ihr erstmal, hey, ich kann dich jederzeit umbringen, wenn ich das will, aber ich bin ja nur ein Action-Schauspieler und deswegen mache ich das nicht, deswegen bin ich ja gut, denn ihr wisst ja, Schauspieler sind alles gute Menschen. Ist furchtbar. Später wirkt er dann auch noch die Antagonistin, denn so macht man das halt mit Frauen, wisst ihr ja, ne? Mhm. Ist alles nett, ist alles nur zum Wohle der Menschheit. Das ist alles kein Schaden, den er verursacht. Das ist alles nur hier. Ach, übrigens, in ihrer beschissenen Entschuldigung, in ihrem beschissenen Statement, haben die natürlich auch noch geschrieben, dass sie natürlich auch mal in ihrem Leben Menschen wehgetan haben, aber das hätte ja jeder getan. Und, ach, ihr könnt mich alle mal, ihr dummen Wichser. Nee, ganz, ganz schrecklich. Und ja, dann geht eben die Action los und die Action ist halt auch größtenteils ganz gut. Und sie machen sich ein bisschen drüber lustig, wenn dann andere Filme eben das so in Zeitlupe mit dramatischer Musik und so machen. Gibt's ja auch eine Szene, wo es dann irgendwie so tänzerisch wird und sie ihn halt hier auf das Tänzerische herab. Deswegen kann es auch kein Jackie Chan sein, der war ja von der Peking-Oper, ist ja kein Kampfkünstler, ne? Was ein Versager, ne? Und mein Problem mit fast der ganzen Action ist aber, dass der Film halt beschissen geschrieben ist und diese Action an nichts gebunden. Es ist alles scheißegal. Wir wissen, Tuck ist der Übermensch, der hier alle wegdotzt. Ich glaube, bis zum Finalkampf kriegt er nicht einen Treffer ab. Und er will mir erzählen, das ist reale Action. Ich würde sagen, das ist Marvel-Superhelden-Scheiße und die kann er sich gerne in den Arsch stecken. Was für ein widerlicher Versager, dass er sich so darstellt und dann gleichzeitig sagt, das ist aber hier Realität. Fick dich, Tuck. Ja, ich krieg hier schon wieder Anfälle. Ja, so geht das jedenfalls so ein bisschen hin und her. Es gibt einen sehr, sehr geilen Kampf, wo er eine Taschenlampe hat und dann eben seine Gegner, die natürlich in der Überzahl sind, blendet, um sie dann anschließend zu verprügeln. Das ist auf jeden Fall originell und ziemlich cool und macht eine Menge Spaß. Das muss man ihm auch mal lassen. Ich meine, die ganze Action, die ist gut inszeniert, die ist gut ausgeführt. Also wenn sich einzig und allein für gut ausgeführte Action interessiert, ist das ganz cool. Wenn man aber vielleicht möchte, dass das Stirb-Langsam-Szenario auch ein bisschen Stirb-Langsam-esk ausgespielt wird und dass der Held vielleicht auch irgendwann mal für eine Sekunde in Bedrängnis gerät und dass es vielleicht irgendwie Emotionen oder gar Spannungen gibt, dann seid ihr hier falsch, das gibt's alles nicht. Der Bösewicht, also der hier rechte Mann Handlanger, der auch natürlich der coolste bei den Bösen ist, der kriegt eigentlich auch so überhaupt nichts zu tun. Also das ist irgendwie, der ist halt da, der hat eine Szene, wo er mit Tucks Kumpels kämpft, wo ich mir auch dachte, du hast da ziemlich coole Leute bei. Ich muss mal gerade gucken, wie der hieß. Da war einer bei, den hatte ich gesehen in einem sehr guten Film. Wir haben aber auf jeden Fall hier Sho Aoyagi, der zum Beispiel in Yakuza Apocalypse und Mr. Long und High and Low und hier Last of Wolves und so Kram war. Also der hat, glaube ich, schon mal Action gemacht, aber ich meine noch einen anderen. Das ist... Wo ist er denn? Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, dass ich den jetzt nicht finde. Ach, Elend. Na egal, ich hatte ihn jedenfalls gesehen in dem Film Ikkite Yokatta, also It's Good to be Alive oder so müsste der heißen. Ah, hier, Masanori Mimoto, der war auch in Baby Assassins Reborn, Bad City, Hydra und all so Kram. Der kann Action, der hat in Hydra die Hauptrolle gespielt. Das heißt, der Typ kann kämpfen. Ne, der war auch hier irgendwie als Stunt-Heinche in Manhunt, wenn ich das richtig sehe. Oder als Schauspieler, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls, der kann kämpfen und seine eine Action-Szene ist, dass er verprügelt wird und nichts machen darf. Und ja, ich weiß nicht, wenn Tuck das so scheiße findet, dass talentierte Leute eben nicht angemessen eingesetzt werden, frage ich mich, warum er dann diesen Typen so verwurstet hier. Dass der eigentliche kämpfende Bösewicht, also da gibt's halt Vater, Mutter, Handlanger und der Handlanger, dass der nicht viel Schauspiel hat, ergibt schon Sinn. Der Typ heißt nämlich Togo Ishii und ist eigentlich halt Jet Kundo, Kämpfer. Das heißt, der hat mit Film nicht viel am Hut, das ist ja irgendwie seine erste Rolle. Und dann ist das okay, dass der nicht viel schauspielt, aber ich hätte ihm zumindest mal vorher irgendwie eine geilere Kampfszene gegeben, vielleicht mit Leuten, die sich wehren können, dass wir sehen können, okay, die sind cool und der ist aber noch viel krasser, dass wir etabliert kriegen, hey, der ist eine Bedrohung für unseren Protagonisten, aber nee, der wurstet halt drei Typen weg, die halt irgendwie anscheinend nichts können. Und ist halt total vergeudet. Dann der letzte Kampf mit den beiden ist natürlich saugut, muss man den lassen. Das ist halt geiler Scheiß, ist hübsch gefilmt, die hauen sich da ordentlich auf die Fresse. Und so viel Spoiler muss mir gegönnt sein. Natürlich erkennt der Togo sofort, was Tuck für ein fantastischer, großartiger, heroischer Krieger ist. Und er erweist ihm die größte Ehre überhaupt, ohne dass die auch nur je ein Wort geredet haben, dass die überhaupt nur wissen, wer der andere ist. Einfach nur durch diesen Kampf weiß er, oh mein Gott, das ist hier ein überragender Mensch, wie das jeder andere legitime Kampfkünstler auch begreift, ne? Und dann gibt's noch ein bisschen Blabla und ein bisschen Geballer und dann ist der Film vorbei. Zum Schluss gibt's noch irgendwie so eine kleine Sequenz, die irgendwie Tuck potenziell als verletzlich darstellen könnte, wo er dann aber auch mehr so drauf reagiert, weißt du, ich bin halt krass, ne? So. Und ich kann mich nur wiederholen, fick dich, Tuck Sakaguchi. Du bist echt überflüssig als Mensch. Also, wie gesagt, ich hatte mit seinen Filmen eigentlich immer viel Spaß. Also auch hier mit den eher so B-filmigeren. Er war ja zum Beispiel hier in dem Yakuza Weapon, das war ein witziger Film. Er war in Death Trance, war ein witziger Film. Ich mochte auch hier den Crazy Samurai Musashi, was ja eigentlich mehr so ein 70-minütiger Take ist, wo er irgendwie gegen 400 Leute kämpft. Auch cool. Wobei es halt mehr so Experiment als Film ist. Und wie gesagt, nach diesen ersten Anschuldigungen dachte ich mir noch, okay, im Zweifel für den Angeklagten, wenn sonst nichts weiter dabei kommt, dann ist vielleicht nicht ganz so schlimm, was er so auf dem Kerbholz hat, aber nach dem ganzen Kram und dass er dann hier in diesem Film so auftritt und sich dann selbst als Opfer hochstilisiert und gleichzeitig aber noch abfeiert, was er für ein grandioser Übermensch ist, der auf alles und jeden scheißt und auf jeden herabblickt und so weiter. Vielen Dank für diesen Film, denn jetzt weiß ich, dass ich Tuck Sakaguchi, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr unbedingt brauche. Also der ist, Yamaguchi, der Regisseur, der war sowieso noch nie so richtig großartig. Der macht halt mehr so B- bis C-Filme, die vielleicht irgendwie ganz, ganz drollig sind. Der hatte eben diesen Yakuza Weapon gedreht. Der hatte, Battlefield Baseball gedreht, genau. Der hatte hier eine Episode in Ten Night of Dreams, die tatsächlich sehr gut war. Er hat auch hier ein High and Low gedreht. Aber ansonsten ist da nicht viel, wo ich mir sage, oh mein Gott, da verpasse ich jetzt wirklich Großartiges, wenn ich seine Sachen nicht mehr gucke. Er hat auch übrigens hier Meatball Machine gesehen. Gesehen hat er den bestimmt auch. Nee, gemacht. Das ist noch so ein bisschen schade, weil ich mir den eigentlich noch auf Blu-ray gekauft hatte und ihn noch nicht gesehen habe. Werde ich wohl irgendwann trotzdem mal gucken. Aber ja, also von mir aus brauchen die jetzt keine Filme mehr zu machen. Also, ne? Dieser hier, auch ohne die ganzen Anschuldigungen, wäre das kein guter Film, weil es einfach zu schlecht geschrieben ist, weil es alles einfach irgendwie so keinen Sinn ergibt in dem Sinne, dass sie sich nicht entscheiden können, ob sie sich da irgendwie einen wegmasturbieren, bis der Penis blutet, oder eben ob sie sich als den Underdog darstellen wollen. Das ist alles irgendwie zu unschlüssig, zu doof, zu Banane und ist kein guter Film. Schaut euch ruhig die Action-Szenen auf YouTube an oder so, da werden die ja früher oder später aufschlagen. Aber den Film könnt ihr euch schenken, ganz ehrlich, das ist Kacke. Also, ja, ich freue mich sehr, wenn da die anderen Leute, die beteiligt waren, irgendwie mal wieder was anderes machen. Zum Beispiel war hier der Kensuke Sonomura, der macht ja sowieso bei jedem Actionfilm die Actionregie, hat er hier auch gemacht, hat er wieder gut gemacht. Da war noch eine Schauspielerin dabei, wie hieß sie doch, ich finde sie gerade nicht. Eventuell war es Rumika Fukuda. Oder war das die... Moment. Ja, doch, muss sie gewesen sein. Jedenfalls die Tochter des Bösewichts. Die war ganz spaßig, also das typische Psychomädchen, was irgendwie Spaß dran hat, Leute zu quälen und umzubringen. Die war ganz cool, die anderen Schauspieler waren auch ganz cool. Ich möchte wahnsinnig gern den Togo Ishii in einem anderen Film sehen, der kann gern hier irgendwie vom Kampfsport aufs Kino wechseln und einfach mal geile Filme machen. Vielleicht ist er jetzt Kumpel mit Sonomura und der bringt ihn hin und wieder mal wieder. Also, wie gesagt, ich hoffe, die anderen Menschen, die haben alle ganz Großes vor in der Zukunft. Denn die können alle was. Aber dieser hier, nee, das war nix. Und ich bin echt enttäuscht. Also ich war schon emotional darauf vorbereitet, diesen Film trotz der Kontroversen als gut anpreisen zu müssen, aber der ist einfach nicht gut. Der hat zwei gute Action-Szenen, wie diese Taschenlampenszene und diese diesen letzten Kampf mit dem Ishii. Und der Rest ist echt scheiße. Also, ja, immer noch gut, dass er verfügbar ist, dass man nochmal so einen Einblick in die Sakaguchi-Seele bekommt, sofern man das Seele nennen möchte. Aber ja, braucht er nicht unterstützen. Falls ihr Third Window Films unterstützen wollt, der hat ganz tolle Sachen im Programm. Kauft lieber ein Obayashi oder so. Da habt ihr mehr von. Ja, kommen wir noch zu zwei anderen Filmen, die ich unglaublich scheiße fand. Und dann soll's das für heute gewesen sein. Oh, ist auch schon ganz schön lang. Die anderen beiden kann ich, glaube ich, ein bisschen kürzer fassen. Und da ist mein Zorn und Hass aus relativ ähnlichen Gründen resultiert der. Und da sind relativ ähnliche Menschen beteiligt. Und das können wir, glaube ich, ganz gut und ganz flott abhaken. Mal sehen, wie sehr mich mein Hass antreibt. Ja, quasi wie fueled the man they called Pirate. Ne? Ist ein Film von Takashi Yamazaki. Und falls ihr nicht wisst, wer Takashi Yamazaki ist, frage ich mich, was ihr die letzten Monate gemacht habt. Das ist nämlich der Regisseur von Godzilla minus 1 und der hatte mal in einem Interview gesagt, so hier seine ganze Vorbereitung und Recherche für Godzilla, die hat er quasi aus seinen älteren Filmprojekten gezogen. Und über den Fighter Pilot habe ich ja, glaube ich, schon mal geredet. Das war ja das Ding mit dem Kamikaze-Piloten und den jungen Menschen, die recherchieren wollen, was es eigentlich mit denen so auf sich hatte und dann zu der Erkenntnis kommen, dass das ja eigentlich ganz großartige, heroische Menschen waren, die eigentlich irgendwie hier von der Regierung in so beknackte Suizidmissionen geschickt wurden, nur um am Ende zu beweisen, dass die vielleicht gar nicht so beknackt waren, weil es doch klappen kann, wenn man nur gut genug ist als Pilot. Ganz, ganz schlimme Scheiße, die auch sehr die Realität, die Geschichte verdreht und es tat sehr, sehr weh, den zu gucken. Sehr schreckliches Frauenbild in dem Film auch, wo quasi der Kumpel von dem Protagonisten dann so nach Hause geschickt wird zu seiner Frau, so quasi zu sagen, hier, kümmere dich um die. Und er versteht kümmern so, als dass er da einfach so oft hingeht und von ihr weggeschickt wird, bis sie ihn irgendwann nicht mehr wegschickt und dann bimst er sie halt und ehelicht sie und macht Dinge, die sich nicht gehören. Aber er wurde ja gebeten, sich drum zu kümmern und da muss man auch eine Frau bedrängen bis zur Ehe. Herr Yamazaki hat ganz tolle Menschenbilder und Ideen über die Geschichte und das wird sich hier auch in diesem Film fortsetzen. Ich hatte ja ein kleines bisschen mehr Hoffnung für diese, also der andere Film, über den ich reden möchte, der fällt in die gleiche Kerbe. Der heißt nämlich The Great War of Archimedes. Und ich hatte bei beiden so ein bisschen Hoffnung, weil die eben jetzt nicht auf irgendwelchen Romanen von rechtsradikalen Politikern basieren. Also da hätte man ja noch sagen können, okay, hier der Fighter Pilot, der basiert halt auf diesem Buch von dem rechtsradikalen Politiker. Vielleicht ist das gar nicht so viel Yamazaki da drin. Und den Fueled, den hat er selbst geschrieben, aber der basiert auch auf irgendwas von einem Menschen, oder das habe ich gar nicht nachgeschlagen. Oho. Okay. Das ist ja geil. Wusste ich bis eben gerade noch gar nicht. Dieser rechtsradikale Politiker, der Anführer der konservativen Partei Japans, der da heißt Naoki Shakta, hat auch Fueled geschrieben, also die Vorlage geschrieben. Ach, heilige Scheiße. Also hätte ich da gar keine Hoffnung haben brauchen. Ich hätte Hoffnung haben sollen für den Archimedes, weil das auf einem Manga basiert und der Manga zumindest auch von, ich glaube, Hideaki Anno durchaus gepriesen wurde. Aber ja, fangen wir an mit Fueled. Jetzt verstehe ich auch so richtig, warum das auch wieder so richtig schlimme Scheiße ist. Alles von diesem rechten Autor. Traurig an Fueled ist die Besetzung, denn auch hier haben wir wieder meinen verehrten Junichi Okada. Und ich verstehe es nicht, warum er diese Filme macht. Also ich habe ein bisschen Angst um seine Seele, denn irgendwo kam mal heraus, dass er sich selbst als geschichtsinteressiert darstellt. Und jetzt hoffe ich, dass er nicht unbedingt an dieser verdrehten Geschichtsinterpretation Interesse hat. Das wäre nämlich sehr traurig und bedenklich. Und das spricht aber dann nicht unbedingt für ihn, dass er gerade in diesen zwei Filmen, die auf den Büchern von diesem rechten Affen basieren, die Hauptrolle spielt. Das macht mir alles sehr große Sorgen. Junichi sei brav. Aber ich glaube, durch seine Karriere als Idol hat er genug Erfahrung, dass er zumindest seine politischen Ansichten nicht rausposaunt, was dann zumindest schlauer ist. Also immerhin, wenn du ein Arschloch bist, Junichi, halt bitte die Fresse, ich will's nicht wissen. Der Rest der Besetzung ist hier aber auch nicht viel trauriger, viel erfreulicher, denn das sind alles super Menschen. Wir haben Haruka Ayase, man kennt sie vielleicht aus zuletzt Revolver Lily. Ne, man kennt sie aber auch ansonsten aus Unsere kleine Schwester oder hier Legend and Butterfly, Happy Flight, Ichi, ganz viel Kram. Dann haben wir Hidetaka Yoshioka, der auch in Godzilla Minus One war, aber auch in Rhapsody in August oder Always. Also das ist so ein permanenter Partner von Yamazaki und da habe ich noch viel mehr Angst um seine Seele. Dann haben wir noch Shota Sometani, der auch irgendwie mal zwischendurch gefühlt in jedem Film war. Zuletzt habe ich ihn nicht mehr ganz so oft gesehen. Bekannt als Ehemann von Rinko Kikuchi. Aber auch ansonsten hat er viel Anime gemacht, zum Beispiel hier den Suzume, also den letzten Shinkai, Bell oder auch hier Boy and the Beast, war aber auch in Mikes First Love und auch in diversen Shion Sono-Filmen. Generell ein Mensch, den ich gerne sehe. Dann Ryuhei Suzuki, ein ganz großartiger Mensch, der beraubt wurde um sein Academy Award als bester Hauptdarsteller in Egoist, hätte er durchaus verdient gehabt, aber generell ein großartiger Typ, auch zu sehen in Our Little Sister, Tokyo Tribe oder auch Hentai Kamen. Seine schauspielerischen Fähigkeiten sind besser als Hentai Kamen es vermuten lässt. Wen haben wir? noch, wir haben Pierre Taki, der Mensch, der aus einem Videospiel rauszensiert wurde, weil er wegen Drogen verhaftet wurde, aber ansonsten ganz coole Filme macht, zum Beispiel Outrage Coda oder Survive Style 5+, oder auch Shin Godzilla, Like Father, Like Son, Linda, ganz viel gutes Zeug. Haben wir noch irgendwen? Wir haben Ken Mitsuishi, der auch gefühlt in jedem Film ist, aber vor allem hier Audition, Shin Godzilla, 13 Assassins, Love Letter, Eureka, April Story, Himiso, bla, alles. Wir haben natürlich noch Shinichi Tsutsumi, ganz wunderbarer Typ, der unter anderem im zweiten Fable war, oder One Missed Call, Why Don't You Play in Hell, unsere kleine Schwester, Postman Blues, alles. Monday natürlich, Danganronpa Drive, ganz viel mit Sabu, wunderbarer Mensch. Und natürlich Mole Song, der Typ mit dem Schmetterling. Großartiger Schauspieler, ich liebe ihn von Herzen. Und da haben wir natürlich noch Jun Kunimura, der auch irgendwie in jedem Film von Yamazaki auftaucht, was ich ihm so ein bisschen übel nehme, aber der ist vor allem auch schon scheiß alt, vielleicht ist er deswegen auch etwas politisch konservativ und verkalkt, wer weiß das schon, unter anderem bekannt aus Kill Bill und Hardboiled und The Wailing, ja. Genau, aber worum geht's in Fueled? In Fueled geht's um einen Typen, der eine Ölfirma leitet und das schon vor langer, langer Zeit, und dann ist Japan irgendwie in Krieg gezogen und dann ist halt ganz viel mit der Wirtschaft passiert. Dieser ganze Film ist eben sehr drauf aus, dass er hier gegen die großen Firmen kämpft, die dann im Endeffekt quasi läuft darauf hinaus, dass das alles die bösen Amerikaner sind, die Ausländer, die wollen uns hier nichts Gutes. Aber er ist natürlich ein krasser Typ, der sich überall durchsetzt und ja, für das Wohl des Vaterlandes kämpft. Und das ist auch von Anfang an klar, dass hier alles zum Wohle der Nation ist. Und es ist alles furchtbar nationalistische Scheiße. Und der Film macht dann eben ganz viele Zeitsprünge. So ein bisschen die Gegenwart des Films, ein bisschen Vergangenheit und mal so hin und her. Ist recht beeindruckend, wie sie das Aging-Make-up für den Okada hinbekommen. Das ist tatsächlich ganz gut. Die Kriegsszenen, die es gibt, sind nicht viele, aber die es gibt, sehen großartig aus, wie zu erwarten. Das Frauenbild ist beschissen, wie immer. Ne, also ihm wird irgendwann eine Frau vermittelt. Das wird weder ihm noch der Frau irgendwie, die werden nicht gefragt, ob die heiraten sollen. Das passiert halt einfach. Das wird so beschlossen. Und Spoiler, sie verlässt ihn irgendwann, weil sie ihm kein Kind gebären kann, und deswegen ist sie seiner unwürdig und er hat was Besseres verdient, und sie verlässt ihn, bleibt dann aber bis ans Lebensende alleine. So, jetzt habe ich euch den Film gespoilert, dann schaut euch eh nicht an den Mist. Es gibt ganz, ganz viele problematische Sachen. Zum Beispiel wird hier auch, genau wie in dem Archimedes, über den ich gleich noch reden werde, die Sache mit der Mandschurei erwähnt, so, dass das halt so ein Marionettenstaat ist. Aber das wird halt nur so erwähnt. Das passiert halt. Das wird nicht irgendwie kritisch hinterfragt. Da wird nicht drauf eingegangen, wie viele Leute irgendwie vom japanischen Militär in China umgebracht wurden, um eben diese Besetzung zu starten. Nein. Da geht man nicht drauf ein, das ist halt so, das passiert, da reden wir nicht drüber. Aber wie gesagt, die großen Konzerne und später die Ausländer, die sind alle ganz böse, denn die wollen alle hier nach Japan rein und die wollen hier Geld verdienen und uns das wegnehmen, dass wir Geld verdienen können, das geht ja nicht. Ne? Und da muss er halt kämpfen und ist natürlich ganz, ganz viel Arbeitsethos, Bullshit, auch wenn es so zur Sprache kommt, dass sie ihm keine Kinder gebären kann, sagt er, aber hier unsere Angestellten sind doch meine Kinder, also unsere Kinder, ne? Und sie ist natürlich die perfekte Hausfrau, weil sie, wenn er zum Beispiel auf Geschäftsreise geht, dann, wenn er, also den Tag, wenn er zurückkommt, ne, dann setzt sie sich zu Hause hin und macht da irgendwie ganz großes Abendessen, ganz spektakulär. Und dann setzt sie sich damit an den Tisch und wartet, dass er nach Hause kommt. Aber weil er natürlich ein gewissenhafter Geschäftsmann ist, hat er ja Prioritäten und kommt erst spät nachts nach Hause, dass sie neben dem Essen einschläft, weil sie halt sonst nichts zu tun hat, als auf ihren Mann zu warten, wie ein gehöriges Fräulein. Und das macht mich alles rasend hier. Es ist furchtbar, furchtbar. Und auch irgendwann sind sie halt dabei anzuprangern, dass hier die anderen Großkonzerne, die da mit dem Öl zugange sind, quasi einen Vertrag aufsetzen, dass Firmen, die sich an dieser Erweiterung Japans beteiligt haben, also quasi Kolonialisierung anderer Länder, dass die eben dann in diesem Ölgeschäft nicht willkommen sind. Da gibt's einen großen Verbund, wo man dann Mitglied sein kann und diese hier sind halt nicht Mitglied. Und dann wird denen halt so reingeschoben, dass halt solche Firmen dann nicht erwünscht sind. Was natürlich aber auch hier nur als quasi Mobbing angesehen wird. Nicht, dass man da tatsächlich diese Leute vielleicht verurteilen sollte. Also wenn es auch nur moralisch wäre, aber ist natürlich nichts falsch dran, sich finanziell an Kolonialisierung anderer Länder zu bereichern. Ist nichts falsch dran, ist alles cool. Ne? Und ja, sie werden immer drangsaliert und überhaupt und die anderen sind böse und das sind die Opfer. Ein bisschen wie der kleine Tuck, alles viel Geweine, aber heroischer Heldenmut auch irgendwann. Wird ein Flugzeug mit einem seiner Angestellten abgeschossen, weil sie eben im Zuge dieses ganzen Geschäfts mit dem Militär eben halt auch durchaus mit einem Militärflugzeug reisen. Und natürlich wird dann das Flugzeug, wo er alleine drin ist, da ist kein Soldat, die werden halt zufällig abgeschossen. Ne? Aber die haben ja nichts Böses getan. Ne? Also das ist ja nur so ein Geschäftsmann, der nur fürs Business quasi Militär ist, der reist quasi, um seine Geschäfte zu machen und dann kommt der böse Feind und schießt die ab, ne? Und das ist ja alles sehr dramatisch und später geht's dann noch so los, dass irgendwie, weil sie mit den Amerikanern keine Geschäfte machen können, weil die ja auch alle nur böse sind und denen Verträge vorschlagen, die inakzeptabel sind und das kann man sich ja als letzte japanische Firma nicht bieten lassen, denn das ist es, was sie sind. Sie sind die letzten Japaner, die da noch kämpfen und sich nicht von den Amerikanern unterbuttern lassen, ne? Und die wollen halt alle hier böse Geschäfte mit denen machen, was sie alles quasi zu Marionetten macht. Und Marionette will man ja nicht sein, außer China halt. China kann man ja mal zur Marionette machen. Ach, naja. Und weil sie da jetzt halt die Letzten sind, können sie da halt nicht mit USA irgendwie Ölgeschäfte machen und gehen sie halt nach Iran. Und dann ist da aber der böse Brite, der, obwohl der Krieg schon vorbei ist, den jetzt ans Leder möchte und den verbieten will, hier irgendwie Geschäfte zu machen. Und ach, es ist alles so zum Kotzen. Ne. Ist alles furchtbar eklige Scheiße, sehr gut gemachte eklige Scheiße. Okada spielt super, der Rest des Casts ist auch wunderbar. Und ist aber unerträglich und abgesehen davon ist halt auch stinklangweilig. Also ist jetzt nicht mal irgendwie dramatisch, sondern ist einfach nur Heldenpathos und Fahnenschwenken und huch, wir sind die großen Helden Japans, weil wir das Land mit Öl versorgen. Ach Gott. Und ähnlich scheiße geht's beim Krieg des Archimedes, der ein klein bisschen unterhaltsamer ist zumindest. Hat auch einen geilen Cast, geht hier los mit Masaki Suda, den wir vielleicht kennen aus dem Jungen der Reihert, oder auch Character, dem Cube Remake, Destruction Babies. Kamen Rider Double, wenn ich mich jetzt nicht irre. Er hat als Kamen Rider angefangen und ist jetzt ziemlich cool, also ist einer der Großen geworden. Ist, glaube ich, auch relativ beliebter Sänger mittlerweile. Da haben wir Tasuku Emoto, bekannt als Ehemann von Sakura Ando. aber auch vielleicht gesehen in so kleinen Filmen wie Shin Kamen Rider, wo er den coolen Kamen Rider spielen darf, aber auch hier in Yukiko Mishimas Shape of Red war er drin. Und ja, da haben wir Minami Hamabe, auch bekannt aus Shin Kamen Rider, Phoenix Wright Ace Attorney oder eben leider auch Godzilla Minus One. Ach Mädchen, was treibst du nur? Haben wir noch irgendwen Wichtiges? Wir haben noch Fumio Kohinata aus Audition, Dark Water, Swing Girls, Outrage und so Kram. Wir haben wieder Junko Nimura. Wir haben wir noch irgendwen, den ich jetzt erwähnen möchte? Ich glaube, nicht, belassen wir es dabei. Und um die guten Aspekte vorne wegzunehmen, dieser Film sieht auch sehr gut aus. Die Kriegsszenen sind auch Bombe. Hier schaffen sie es auch noch halbwegs zu Anfang zu vermitteln, dass Krieg schlecht ist. Also hier gibt's ein paar Szenen, wie so japanische Schiffe angegriffen werden und das sieht richtig, richtig grausam, brutal und schrecklich aus. Und das muss man dem Film lassen. Der will uns nicht verkaufen, dass Krieg gut ist oder zumindest der Krieg, den man gewinnen kann, gut ist. Also hier ist Krieg eine ausweglose Sache, die man vermeiden möchte. Und das ist wahrscheinlich der Einfluss des Manga, den hier Yamazaki jetzt nicht komplett wegwischen konnte mit seiner nationalistischen Kackscheiße. Ja, und darüber hinaus haben wir eben dieses ungleiche Paar von Masaki Suda und Tasuke Emoto, was zumindest so den halben Film ein bisschen unterhält. Also bis sie dann eben so richtig ein Team geworden sind und ja, ist es ein bisschen unterhaltsam. Die Frau Hamabe hat auch eine Rolle, die minimal weniger scheiße ist als in Fueled. Das heißt, sie darf hier auch aktiv unseren Helden ein bisschen unterstützen, weil sie quasi Verbindungen hat zu Leuten, die da irgendwie helfen können und das eben ein bisschen dann praktisch umsetzt, dass da Hilfe kommt. Und das ist ja auch ganz cool. Hat sie zumindest ein bisschen mehr Handlungsrelevantes zu tun als jetzt zum Beispiel in Godzilla Minus One, wo sie ja quasi nur das Opfer sein muss, weil sie zu ambitioniert ist und aus der Küche raus will, um zu arbeiten und dann eben ja, schlimme Dinge erlebt, die unseren Helden motivieren sollen, wieder in den Krieg zu ziehen, wissen wir ja, alles zum Kotzen. Hier diese Aspekte sind ein klein bisschen besser. Also ich nehme an, das kommt aus einem Manga, der vielleicht ein bisschen weniger unangenehm ist als dieser hier. Deswegen vielleicht findet auch vielleicht der Anno das noch gut. Ja, aber später wird das eben alles genauso schlimme Patriotenscheiße mit sehr verdrehter Ansicht, was die Geschichte angeht, und es ist alles ähnlich kotzig und widerlich und alles zum Wohle der Nation, ja, schrecklich. Worum geht's eigentlich? Wir sind in den 30ern, so ein paar Offiziere der Marine zanken sich darum, was als nächstes für ein großartiges Schiff gebaut werden soll, um eben diesen Krieg zu einem erfreulichen Ende zu bringen. Und die einen wollen eben den größten Zerstörer überhaupt und die anderen wollen, glaube ich, einen Flugzeugträger. Und diese, die den Flugzeugträger wollen, die engagieren eben so einen typischen Hollywood-Mathe-Autisten, der eben beweisen soll, dass der Kostenvoranschlag, den die andere Seite gemacht hat, komplett erlogener Unfug ist und damit abgewiesen werden muss, damit sie eben ihren Flugzeugträger kriegen können. Und ja, dann ist eben das große Drama, wird er es schaffen, das zu beweisen, obwohl sie versuchen, ihm jegliche Informationen vorzuenthalten und so weiter und so fort. Und das ist ja so ein Stück weit zumindest ganz spaßig, ein bisschen unterhaltsam, also es ist nicht so ganz so langweilig wie der andere zumindest. Von einem guten Film ist das ja auch noch weit entfernt. Jedenfalls Und gibt's da viel hin und her, viel experimentieren. Natürlich vermisst er einfach mal so ein Schiff mit seinem Maßband und so weiter. Das ist Hanebüchner Manga-Unsinn, aber damit kann ich leben. Das ist okay. Schlimm wird's dann eben, wenn der große Twist kommt, und den werde ich euch jetzt hier wegspoilen. Wenn sie endlich quasi offenbart haben, dass, also den Plan durchgeführt haben und dann klar ist, hey, dieser Kostenvoranschlag ist Blödsinn. Gibt's so ein paar Twists und am Ende twistet sich das so darauf hin, dass natürlich ein Krieg unvermeidbar ist. Ne? Also noch ist nicht so richtig Krieg, aber wie sie sagen, Japan ist so verhasst im Ausland, es ist unvermeidbar. Und wenn Amerika sich in den Krieg einmischt, dann hat halt Japan verloren. Das ist so einfach, da kann man nichts gegen machen. Und natürlich, auch hier Mandschurei, das ist passiert halt so, ne? Das ist halt so eine Sache in der Geschichte, dass es passiert. Und jetzt ist halt Japan unbeliebt und die anderen sind streitsüchtig und ein Krieg ist halt, ne, da kann man nichts machen. Das passiert jetzt halt, ne? Also haben sie keinen Bock drauf, Krieg ist ja schlecht, will man nicht. Aber müssen wir jetzt durch, so quasi, ne? Also dann müssen wir irgendwie schnell zum Ende kommen. Und dieser Schiffsdesigner, der jetzt eben die Yamato, also dieses größte Kriegsschiff überhaupt, entworfen hat, der wird jetzt natürlich dann irgendwann seinen großen Plan enthüllen, weil ja dieser Krieg unvermeidlich ist und Japaner ja alle so heldenhaft sind, dass sie bis zum bitteren Ende kämpfen und ihr Kampfesmut, der ist ja unbrechbar quasi. Ne, also wenn sie alle sterben, ist das okay, aber du kannst sie nicht davon abhalten zu kämpfen bis zum letzten Mann, es sei denn, du baust dieses riesige Schiff, was quasi den Nationalstolz Japans darstellt, da quasi den vereinten Mut irgendwie verpackt und das dann vom Feind versenkt wird, um eben diesen unbrechbaren Kampfeswillen doch irgendwie zu brechen und den Krieg dann eben beenden zu können. Also es ist alles nur zum Wohle der Nation, muss man eben dieses Schiff versenken lassen, damit die Japaner aufgeben und sich geschlagen geben, weil sie sonst ausgerottet werden würden. Was auch irgendwie ein lustiges Bild der Amerikaner darstellt, ne? Also die kämpfen halt locker bis zum letzten Mann, ne? Die haben kein Problem damit, jeden Japaner umzubringen. Also er ist alles sehr schlimm, blöd, doof. Ist alles irgendwie scheiße. Aber wie gesagt, hier ist so ein bisschen mehr Spaß. Die erste Hälfte ist ein bisschen erträglicher. Die zweite Hälfte ist einfach nur noch Propagandaporno. Und das ist alles sehr, sehr schlimm. Minimal schlimm, weniger schlimm als der Fighter Pilot und Fueled. Aber Yamazaki ist offensichtlich ein sehr, sehr rechter Mensch. Also der ist ganz weit rechts außen, der hält nicht viel von Geschichte, der fetischisiert das Militär und hätte, glaube ich, auch ganz gern einfach wieder so eine richtig fette Armee. Und der hat offensichtlich auch kein Problem damit, wenn Japan in den Krieg zieht, solange sie halt gewinnen. Das haben wir bei Godzilla gelernt. Alles widerlicher Scheiß, furchtbarer Scheißtyp, aber der hatte neulich zu Promo-Zwecken ein Interview mit Nolan gemacht, was man sich auf YouTube anschauen kann. Und es ist einfach so lustig, wenn er versucht, Nolan anzupreisen, Nolan versucht, ihn zu preisen. Und du siehst einfach die ganze Zeit, dass sie alle beide komplett sich unbehaglich fühlen. Und der Yamazaki guckt die ganze Zeit, als würde er Nolan am liebsten umbringen wollen. Und er sagt dann auch irgendwann noch so, er als Japaner fühle sich irgendwie verantwortlich dafür, dass es eine japanische Reaktion auf Oppenheimer gibt, weil da ja nicht die Opfer der Atombombe gezeigt wurden. Und einerseits denke ich mir, gibt's keinen falscheren für diesen Film, weil das offensichtlich unglaublicher rechter Schwurbelscheiß wird. Aber auf der anderen Seite bin ich unglaublich fasziniert von dieser Idee, ungefähr so wie ich gern den Shinzo Abe Yakuza-Film gesehen hätte, den er machen wollte, wenn er mal in Rente geht, was er nicht mehr kann. Aber ja, ich habe so eine perverse masochistische Vorfreude darauf, dass er das vielleicht tatsächlich tut. Und ganz furchtbarer Mensch, also guckt seine Filme besser nicht. Ich werde es aber tun. Ich habe auch mittlerweile eine Letterbox-Liste gemacht, wo ich seine Filme ranke vom schlimmsten zum wenigsten schlimmen. Also bisher habe ich, glaube ich, noch den wenigsten schlimmen sein Lupin. Übrigens haben ja bei Oscar-Verleihung zwei Lupin-Regisseure gewonnen, nämlich er und Miyazaki. Und das ist, glaube ich, der wenigste Schlimme. Ich kann mich nicht mehr so wahnsinnig dran erinnern. Wir haben, glaube ich, eine Folge zu aufgenommen, damals mit Johannes. Lief ja auf Lendebund Connection. Das ist, glaube ich, bisher der wenigste Schlimme. Und dann kommt schon Godzilla und dann kommen eben diese ganzen Grützgurken. Aber ich glaube, er hat noch ein paar gemacht, die weniger scheiße sind. Ich bin gespannt. Ich werde mir dann auch ein bisschen was von angucken. Und ich hoffe, dass ich mir nicht die Augen vor Zorn ausstechen muss. Aber wir werden sehen, ihr werdet es erfahren, falls ihr euch die nicht selber anschauen wollt, was ich euch nicht verübeln kann, dann wartet auf meine Podcasts oder zumindest die Letterboxd-Rezension, wo ungefähr das gleiche drin steht. Aber ja, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und wir haben bald 10-jährigen Geburtstag, falls ihr euch irgendwie gerne daran beteiligen wollt. Wir haben noch gar keine Pläne gemacht, aber schickt uns gerne Einsendungen, schickt uns gerne irgendwas, sagt Bescheid, dass ihr mit uns reden wollt. Irgendwas wäre cool, kriegen wir hin, hoffentlich, irgendwie einen tollen 10. Geburtstag. 10 Jahre Kompendium des Unbehagens, ist nicht geil. Ich bin Michael, bis demnächst, tschüss.